Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Wir selber sind zwei Betroffene und erzählen von unserem Leben mit und nach Brustkrebs, den Höhen, den Tiefen, sicher auch mal den lustigen Momenten oder wenn wir schmunzeln mussten. Aber was wir auf gar keinen Fall möchten, ist diese Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren.
Alex, ich freue mich, dass du darüber sprichst, also gerade auch diese Brustkrebseinleitung, weil wir heute so ein bisschen vom Thema wegrücken.
Ja.
Der Brustkrebsmonat Oktober ist um. Wir haben da schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, also wer Lust hat, kann da gerne nochmal reinhören. Jetzt haben wir tatsächlich November und es ist Monat der Männergesundheit, also der sogenannte Movember. Viele sind da schon mal drüber gestolpert, also dieses Symbol der Schnurrbart zum Beispiel, aber auch immer mehr Bekanntheit. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute Michael da haben und mit ihm darüber sprechen, was es mit der Männergesundheit auf sich hat und warum es nötig ist, auch da Awareness zu schaffen. Michael, herzlich willkommen bei uns in unserem Brustkrebs-Podcast.
Hallo. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch ganz toll.
Super. Michael, jetzt wollte ich gerade sagen, also ich habe dich hier so eigentlich abgedeckelt, ne? Also ich habe gesagt, Michael von Movember, vielleicht erzählst du einfach mal so ein bisschen über dich, aber auch über die Bewegung, für die ihr euch engagiert.
Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Michael, ich bin bei Movember Europamanager. Ich kümmere mich um unsere Kampagnen auf dem europäischen Festland, sitze aber in London, in England, wo wir unser Europa-Hauptquartier haben. Und ich bin ursprünglich aus Berlin, habe dort eine typische Berliner Jugend in den 20ern verlebt, habe BWL studiert, bis ich gemerkt habe, dass ich kein Unternehmensberater werden will und bin dann ins Marketing, in die Kommunikation gewechselt und habe in einer sehr, sehr tollen Berliner Agentur gearbeitet. Und irgendwann hat mich meine damalige Chefin in ihr Büro gebeten. Ich war gerade zum Juniorberater befördert, wusste eigentlich weder, wo oben noch wo unten ist. Und sie hat mir dann erzählt, sie hat E-Mails aus England bekommen von so einer komischen Charity-Organisation, irgendwas mit Schnurrbärten, irgendwas mit Krebs, ob ich mich der Sache mal annehmen will. Weil die Agentur hat sich immer schon für gesellschaftliche und nachhaltige Themen eingesetzt. Und sie dachten, vielleicht ist das ja ein neuer Kunde und vielleicht auch eine Möglichkeit, der Agentur so ein bisschen dabei zu helfen, sich gesellschaftlich zu engagieren. Und das war dann tatsächlich der erste Kunde, den ich so richtig in so einem Pitch gewonnen habe, wo man also mit seinem Kreativkonzept gegen andere Agenturen antritt und so ein bisschen ins Blaue hinein versucht, einen Kunden mit Ideen zu überzeugen. Und so bin ich zu Movember gekommen. Also die haben uns als Agentur angefragt. Ich habe dann ein paar Jahre mit Movember sehr erfolgreich zusammengearbeitet, habe auch immer wieder mit den Jungs vom Movember, die dann mal für ein paar Tage aus England eingeflogen sind, Events organisiert, Pressegespräche geführt, aber wir sind auch ganz oft dann nach so einem erfolgreichen Tag was essen und dann auch trinken gewesen und die Nächte wurden immer länger und ich habe gemerkt, da stimmt die Chemie und die haben mir dann den Job angeboten als Deutschlandmanager und dann bin ich vor 5 Jahren hier nach England gezogen und habe mich dann in der Organisation weiter hochgearbeitet und bin jetzt seit insgesamt 9 Jahren mit Movember verbandelt. Habe schon vor Movember einen Schnurrbart gehabt, aber trage die natürlich jetzt umso stolzer.
Das wollte ich dich gerade fragen, tatsächlich.
Das war jetzt aber nicht das Einstellungskriterium, oder? Weswegen die Chemie so gut gestimmt hat.
vielleicht hat's geholfen. Nee, tatsächlich kriege ich die Frage immer wieder. Die Leute fragen, okay, bei Movember muss man denn dann Schnurrbart tragen? Und ich lasse die Leute gerne auflaufen und sage, ja, natürlich. Und dann gucken sie mich kritisch an und was ist mit den Frauen? Dürfen denn bei euch auch Frauen arbeiten? Und dann löse ich das natürlich auf, weil in diese Thematik will ich mich gar nicht weiter vorwagen. Und am Ende geht es ja auch nicht darum, wer den schönsten Schnurrbart hat, sondern Movember ist vor allem eine Kampagne, die Männer dazu motivieren will, sich besser um ihre Gesundheit zu kümmern und die Gespräche über Männergesundheit anregen will. Also der Schnurrbart ist so ein bisschen das Hilfsmittel, der Mittel zum Zweck, der Eisbrecher, um diese Gespräche zu starten. Aber auch wer keinen Schnurrbart hat oder keinen Schnurrbart haben möchte, kann den Movember unterstützen. Und das Allerwichtigste ist es, wie gesagt, Bewusstsein zu schaffen und Gespräche anzuregen, weil Männer sich leider nicht so gut um ihre Gesundheit kümmern.
Ja, das leidige Thema. Ne? Du bist ja auch unser erster Mann, den wir in unserem Podcast begrüßen können. Und wir hatten ja jetzt noch das Thema Männergesundheit bei der YesCon, kann ich mich gut erinnern, weil es eben so ein Thema ist, dass Männer sich nicht so gerne öffnen. Es gibt ja auch nicht so viele Podcasts, würde ich jetzt mal sagen. Oder gibt es so ein, also wir suchen ja eigentlich immer so ein Spin-off zu unserem Podcast, so statt zwei Frauen, zwei Brüste, zwei Männer, zwei Eier oder sowas. Gibt es sowas schon?
Nicht, dass ich wüsste, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wir haben viele tolle Botschafter, die uns unterstützen. Unser Botschafter Matthias war auch auf der YesCon. Der hat den Hodenkrebs überlebt und leider seinen besten Freund an Hodenkrebs verloren. Es gibt viele tolle Männer, die ganz offen über ihre Krankheit sprechen, sei es jetzt eine körperliche Krankheit, aber natürlich auch seelische Gesundheit ist eins unserer Themen, um das wir uns auch kümmern, wo wir, glaube ich, auch durch Corona ein viel, viel größeres Bewusstsein haben, welchen Einfluss die seelische Gesundheit auch auf unsere Lebenssituation, Lebensqualität hat. Wenn es jemanden gibt da draußen, der diesen Podcast hört, dann kann der sich gerne bei uns melden. Ansonsten nehmen wir das natürlich wie auch den Pinktober oder die anderen Brustkrebs-Awareness-Kampagnen als Inspiration. Movember hat sich da ein paar Sachen abgeschaut. Das Symbol, die rosa Schleife, ist halt bei uns der Schnurrbart. Der Monat beim Thema Brustkrebs ist der Oktober. Wir haben durch Zufall den November oder Movember abbekommen. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, unheimlich wichtig, über die guten und die schlechten Zeiten zu reden. Und es gibt auf jeden Fall schon viele Podcasts da draußen, wo Männer offen über Probleme und über Gesundheitsthemen reden. Aber ich glaube, da ist noch lange nicht das Ende erreicht. Und ich finde das ganz toll, wie ihr das macht, wie ihr auch offen über die verschiedenen Aspekte redet. Und ich merke immer wieder, die Männer wollen eigentlich, aber die trauen sich nicht, weil sie nicht, sie wollen nicht als der Einzige dastehen und dann sich rechtfertigen müssen, sondern eigentlich muss das eine gesamtgesellschaftliche Bewegung sein, wo wir uns alle so ein bisschen für die Männer einsetzen und denen helfen, diesen Schritt zu machen und offener über ihre Gesundheit zu reden.
Aber sag mal, was mich schon immer interessiert hat, ich finde eure Kampagne sehr gelungen, also an allererster Stelle, weil es eben durch dieses Symbol, ja, also durch diesen Schnauzer, ihr habt das ja nicht als, ich sag mal so Anstecker, sondern ihr habt das im Gesicht, ihr tragt das einfach im Gesicht und ich finde das so als Themeneinstand so cool. Warum lässt du dir einen Schnurrbart wachsen, ne? Also warum machst du das? Und dass man da einfach so ins Gespräch kommt, das finde ich wirklich genial. Also ich sag's mal ganz ehrlich, ne? Wir sind ja Gott sei Dank so eine sehr, sehr offene und liberale Generation, würde ich uns jetzt einfach bezeichnen, als so weltoffen und eloquent. Und was mich immer wieder irritiert ist, dass man scheinbar ja über alles reden kann auf dieser Welt, in diesen Medien, ja, also von, ich weiß nicht, eingewachsenen Fußnägeln, alles wird im TV irgendwie thematisiert. Aber warum gendern wir denn in diesen Gesundheitsthemen so? Also ich würde gerne wissen, oder mich beschäftigt einfach, warum ist es denn bei Männern doch so anders? Also warum sind Männer da so zurückhaltend? Sind wir da wirklich noch so rückschrittlich? Also ist es das starke Geschlecht? Also geht es irgendwie um Männlichkeit, die befallen ist im Sinne von Hodenkrebs oder emotionale Stärke? Ihr setzt euch auch für oder gegen Männersuizid ein, also einfach die psychische Gesundheit, die geistige Gesundheit ja auch. Was ist das Gender-Thema? Also ich kann es noch nicht greifen, ich muss es ehrlich sagen. Also ich würde es mir so anders wünschen, aber warum ist eine Bewegung, wie ihr sie vorantreibt, überhaupt nötig in der Gesellschaft? Warum muss man Männer ein bisschen an die Hand nehmen? Warum muss man Männer ermutigen? Warum gibt es sowas? Hast du eine Antwort drauf?
Also ich habe ganz viele Ansätze. Am Ende des Tages gibt es, glaube ich, viele, viele Antworten auf diese Frage. Und am einfachsten ist es immer, bei sich selber anzufangen. Also als ich ein kleiner Junge war, hat mir sowohl meine Mama als auch mein Papa, als auch meine anderen Verwandten, Freunde, haben mir immer wieder gesagt, Indianer kennen keinen Schmerz, stell dich nicht so an, sei doch keine Memme, was bist du für ein Mädchen? Später ging es dann natürlich auch ein bisschen derber zur Sache, wo man dann halt auch mit homophoben Begriffen beschimpft wurde. Aber man hat immer diesen Eindruck bekommen, als Mann musst du stark sein. Und auch wenn du Schmerzen hast, seien es körperliche oder seelische, du musst dich nach außen hin als stark präsentieren. Ansonsten wirst du von den anderen Männern nicht als männlich genug wahrgenommen. Du wirst nicht von den Frauen, die du vielleicht beeindrucken willst, als stark angenommen. Und ich glaube, da haben wir ein Rollenbild, was wir vielleicht dann, wenn wir mal später ein bisschen selbstreflektierter sind, auch in Frage stellen. Aber ich sehe das selber in meiner Erziehung. Meine Mama ist sehr jung gewesen, als sie mich bekommen hat. Die war schon viel moderner. Und mein Papa ist wirklich oldschool gewesen. Der ist dieses Jahr, muss ich kurz nachrechnen, 72 geworden. Für den ist das tatsächlich noch immer sehr schwer, auch über Gefühle und über körperliche Einschränkungen und Krankheiten zu reden. Mein Vorteil ist, durch meine Arbeit bei Movember habe ich diesen Gesprächseinstieg. Also ich kann mit meinem 16-jährigen Bruder darüber reden, dass er sich regelmäßig abtasten soll, um sich vor Hodenkrebs zu schützen. Ich kann mit meinem Papa über das Thema Prostata reden, weil das halt in dem Alter ein relevantes Thema ist. Und ich kann mit meinen Freunden glücklicherweise über das Thema seelische Gesundheit reden. Ich habe teilweise auch Freunde, die auf mich zukommen, die sagen, hey, Movember kümmert sich doch um seelische Gesundheit. Ich habe ein Problem, ich habe meinen Job verloren, ich habe eine Beziehungskrise, was kann ich machen, wo kann ich hingehen? Da bin ich, glaube ich, sehr privilegiert. Ich weiß aber auch, dass ich mir halt dieses Unterstützungsnetzwerk geschaffen habe, weil ich durch meine Arbeit weiß, wie wichtig das ist. Aber ich wusste zum Beispiel, bis ich bei Movember angefangen habe zu arbeiten, wusste ich gar nicht, dass es Hodenkrebs gibt und wusste gar nicht, was dann damals bei der Musterung irgendwie passiert ist, als mir der Arzt irgendwie die Hoden abgetastet hat. Und mir hat nie jemand beigebracht, bitte als junger Mann ab 15 einmal im Monat unter der Dusche zwischen Daumen und Zeigefinger die Hoden rollen. Und wenn du Schwellungen, Knoten, irgendwelche Abnormalitäten feststellst, dann geh bitte zum Arzt. Und du musst dich regelmäßig abtasten. Da wisst ihr natürlich viel besser Bescheid als Frauen, wie man diese Routine aufbaut. Du musst dich regelmäßig abtasten und das sind die Warnzeichen. Und das deswegen solltest du zum Arzt gehen. Oder überhaupt zum Arzt zu gehen, ist ja nochmal so eine ganz andere Sache, wo wir einfach wissen, dass Männer sich davor sträuben, weil das ein Zeichen der Schwäche ist und weil man als Mann lieber stolz stirbt, als sich Schwäche einzugestehen.
Ist das ein Thema von Scham?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also alles, was unten rum passiert, ist eh schambehaftet. Was total absurd ist, weil es ist ja nichts, wofür man sich schämen muss. Aber irgendwas läuft schief in der Erziehung, dass irgendwie kleine Kinder völlig selbstverständlich nackt durch die Gegend rennen und kaum kommt man in die Pubertät und es verändert sich, schämt man sich und redet nicht darüber und ja, Jungs untereinander reden nicht darüber, man macht Witze über Geschlechtsteile und über Sex und über alles, was damit zu tun hat, aber niemand setzt sich ernsthaft mal hin und ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt die Möglichkeit, weil ich einen kleinen Bruder habe in seiner Pubertät, dass ich mich auch mal mit ihm hinsetze und so mit ihm rede, wie ich mir gewünscht hätte, dass jemand mal mit mir geredet hat. Und meine Mama hat das natürlich versucht, aber da bin ich natürlich nicht drauf eingegangen, weil ich auch mit meiner Mama nicht darüber reden will. Ich glaube, das können wir tatsächlich in der jeweiligen Generation vorleben und da sollten wir eher die Männer dazu unterstützen, wenn sie gute Freunde haben oder Familienangehörige im gleichen Alter das Gespräch zu suchen, als tatsächlich dieses klassische Eltern-Kind-Gespräch, wo halt immer so eine komische Dynamik
vorher. Wir erinnern uns alle an Bienchen und Blümchen. Ne? Ja. Das ist vielleicht, es ist einfach so ein super schwieriges Thema. Also finde ich auch. Also auch, ja, das ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich so ein bisschen irritiert war, wir sind ja ein Brustkrebs-Podcast und ich wurde irgendwann mal gefragt, das ist ja schön und gut, dass du dir einmal im Monat die Brüste abtastet, aber tastest du dir dann auch die Schamlippen ab? Und ich so, nee. Also muss ich ja jetzt wirklich wahrheitsgemäß beantworten, nee. Sagt sie, ja, warum eigentlich nicht? Also es gibt doch auch Vulvakrebs. Und ich so, krass, also obwohl man in so einer Krebsmaschinerie drin ist und obwohl man das eigentlich weiß, reicht die Vorstellung darüber überhaupt gar nicht aus. Ne? Also und ich finde es schon irre, ne? Also dass es irgendwie auch so was Sexualisiertes ist, sich im intimen Bereich direkt zu, das ist schon ein Unterschied, also da muss man echt mal sagen. Es ist schon ein Unterschied darüber zu sprechen, sich die Schamlippen abzutasten oder den Hoden oder die Hoden, als zu sagen, ich taste mir die Brust ab. Das ist ganz schön komisch. Es fällt einem immer noch schwer, da so eine Offenheit zu machen. Trotzdem schafft ihr das mit Movember. Kannst du mal so ein Gespräch rekonstruieren? Und ich will das wirklich nicht ins Lächerliche ziehen. Du wirst auf deinen Schnurrbart angesprochen. Also sagen wir mal ganz klassisch, wir treffen uns wo? In der Kneipe? Aber ich kann ja auch eine Frau spielen. Das muss ja nicht immer der Mann sein.
Du kannst einfach du selber spielen, ohne dass wir uns kennen.
Okay, wir treffen uns in der Kneipe.
Ja.
Ich sag, cooler Musikgeschmack, ja? Du hast dir gerade ein Lied gewünscht. Ich sag, cooler Musikgeschmack. Warum trägst du eigentlich einen Schnorris?
In was für Kneipen wünscht man sich denn heutzutage noch Musik?
wollte jetzt noch mal so ein bisschen auf den Alters, ich wollte so altersübergreifend einmal das Spektrum noch mal auffächern.
Nein, ich finde das super. Ich finde das total toll. Genau, also du fragst, warum ich einen Schnurrbart trage. Da sage ich trage normalerweise keinen Schnurrbart, aber ich mache das diesen Monat, weil ich mich für die Movember-Bewegung engagiere. Und da geht es darum, Männer dazu zu motivieren, offener über ihre Gesundheit zu sprechen.
Und dann sage ich sowas wie, mit einem Schnauzer, wie geht das?
Genau, und dann sage ich, naja, ich habe ja sonst keinen Schnurrbart. Und wenn ich mir jetzt einmal im Jahr, einen Monat den Schnurrbart wachsen lasse, sprechen mich natürlich viele Freunde, Bekannte, Kollegen an und sagen, warum hast du nur einen Schnurrbart? Und dann kann ich sagen, ich mache das für die Männergesundheit. Wusstest du zum Beispiel, dass durchschnittlich einer von 8 Männern in seinem Leben an Prostatakrebs erkranken wird? Und Männer ab 50 sollten regelmäßig zur Vorsorge gehen. Und dann würdest du sagen?
Also jetzt würde ich wieder sagen, und das ist wirklich keine Überraschung, weil dieses eine von 8, das war mir vorher wirklich nicht bekannt. Also hat sich das schon gelohnt. Dann würde ich sagen, und was kann man dagegen tun? Also wir stehen hier in der Kneipe, wir lachen schön, aber es hat ja jetzt keinen Mann gerettet. Was ist die Mission?
Genau, die Mission ist, dass du mit dieser Information nach Hause gehst und mit den Männern in deinem Leben, die in dieser Altersgruppe sind oder darüber ein Gespräch anregst. Wenn ich alles richtig mache und dich vielleicht mit meinem Schnurrbart beeindruckt habe, sagst du, finde ich cool, das ist ja eine Charity-Organisation, wo kann ich spenden? Und dann würde ich dir entweder einen Link-Code schicken oder wir haben auch QR-Codes, mit dem man arbeiten kann, sodass du dann direkt auf meine Movember-Spendenseite gehst und dort direkt eine Spende hinterlassen kannst, für die du natürlich auch eine Spendenquittung bekommst, die du wiederum bei der Steuer absetzen kannst. Also die Grundidee ist es, wenn man teilnimmt, sich auf der Webseite anzumelden, dort kann man eine Spendenseite einrichten und so wie das ja heute gang und gäbe ist, kann man diesen Link zur Spendenseite auf seine Social-Media-Kanäle packen und man kann halt auch zum Beispiel mit unserer App jeden Tag ein Schnurrbartfoto machen, sodass man so eine Art Zeitraffer Film hat am Ende, so ein Stop-Motion-Film, um dann die den Schnurrbart-Fortschritt zu dokumentieren. Und am Ende ist es halt wie bei allen Challenges auf Social Media. Man macht irgendwas Verrücktes, Beklopptes, Lustiges, Ausgefallenes, lädt davon Fotos oder Videos hoch und sagt dann, hier gibt's mehr Informationen, aber hier kann man auch spenden. Also die Grundidee ist es, auch immer die Leute auf unsere Website zu bekommen, weil dort nochmal alle Informationen gebündelt sind. Wir versuchen das dann aber auch über Social Media natürlich so ein bisschen vorzukauen und runterzubrechen, sodass die Leute die Informationen leichten Zugang dazu haben. Aber es ist tatsächlich so, ich bin ganz oft auch in Webinaren, wo mich die Leute dann auch immer fragen, so, okay, das ist jetzt aber total kompliziert, Schnurrbart hier, dies, das. Und ich sage immer, nee, geht am Ende raus. Und wenn ihr nur mit einem Mann in eurem Leben redet, und den dazu motiviert, vielleicht zur Vorsorge zu gehen oder sich über die Gesundheit aufzuklären oder sich abzutasten, dann ist eigentlich unsere Mission schon erfüllt, weil wir tatsächlich von dieser Peer-to-Peer-Idee leben, dass diese Botschaft vom November von Person zu Person weitergetragen wird.
Also in unserem Fall jetzt einfach weitergesponnen, unsere Wege trennen sich. Ja. Ich finde deinen Musikgeschmack doch irgendwie ein bisschen lame. Ne? Also wir trennen uns in der Bar. Ich gehe in die nächste, sehe einen Typen mit Schnurrbart und sage Movember und er sagt, was? Und dann erzähle ich ihm das nochmal. Und so trägt sich das sozusagen. Und im besten Fall tastet er sich auch noch ab oder erzählt dem Nächsten davon, in der Hoffnung, dass man, du hattest mal von der Grundidee gesprochen, wie eure Gründungsmitglieder in Australien einfach mal in der Bar bei einem Bierchen diese Movember-Idee gegründet haben und da auch irgendwie offensichtlich über Männergesundheit mal ganz entspannt und ohne Hemmungen gesprochen haben.
War das genau, so? Also die Grundidee ist es gewesen, den Schnurrbart zurückzubringen. Also es waren ein paar Männer, die in Australien im Pub saßen und über Modetrends gesprochen haben, so wie das ja Männer eigentlich nicht so oft tun. Und dabei ist ihnen aufgefallen, dass die meisten Modetrends verschwinden und irgendwann wiederkommen. Und sie haben ein bisschen gebrainstormt und überlegt, gibt es denn Modetrends, die nie wieder zurückgekommen sind? Und dabei ist ihnen aufgefallen, seit den 80ern lässt sich eigentlich kein junger Mann mehr einen Schnurrbart wachsen. Wenn überhaupt, haben ältere Männer einen Schnurrbart, aber keine jungen Männer. Und sie fanden aber Schnurrbärte cool. Sie fanden Freddie Mercury und Tom Selleck inspirierend und haben dann einfach gesagt, okay, wir als Kumpels lassen uns jetzt den Schnurrbart wachsen. Wann machen wir das? Nächsten Monat. Das war dann zufällig der November. Und Mo Mustache ist das englische Wort für Schnurrbart. Und daraus wurde dann der Movember. Und sie haben zwei Sachen gemerkt. Das erste ist, was du gerade schon angesprochen hast, das Thema Aufmerksamkeit. Also ein Mann mit Schnurrbart fällt auf, vor allem, wenn er halt sonst keinen Schnurrbart trägt. Oder damals 2003, als das losging, hat ja wirklich niemand irgendeine Art von Bart getragen. Es war komplett verpönt für Männer, bärtig zu sein. Und sie konnten dann halt immer sagen, ach, ich mache das hier mit meinen Kumpels. Und dann war das Gespräch auch schon zu Ende, weil es am Anfang gar nicht ums Spenden und Aufmerksamkeit sammeln für guten Zweck ging. Und das Zweite, was auch ganz interessant war, war, dass viele Männer dann auch gesagt haben, finde ich cool, sag mal auf jeden Fall nächstes Jahr Bescheid, wenn ihr das wieder macht, da will ich dabei sein. Weil dieser Schnurrbart ja auch ein verbindendes Element ist. Man begegnet sich auf der Straße, man nickt sich zu. Es ist so eine verschworene Gemeinschaft. Was ich auch immer wieder merke, ich bin letztes Jahr, saß ich im Flieger mit einer Movember Basecap und mit meinem Schnurrbart natürlich. Und da hat mich ein fremder Mann angesprochen. Ach, Movember, machst du mit beim Movember? Ich mach auch mit. Also so ganz absurde Situationen, die einen natürlich dann auch immer wieder positiv überraschen. Und dann haben sie gesagt, okay, analog zur Brustkrebskampagne, vielleicht können wir ja was Ähnliches starten für die Männergesundheit, nur mit Schnurrbart statt mit der pinken Schleife. Dabei ist ihnen dann nach einer kurzen Recherche aufgefallen, Prostatakrebs ist eine Krankheit, die viele Männer irgendwann in ihrem Leben betrifft, aber man redet nicht drüber, es ist ein Tabuthema. Es gibt auch keine medizinische Forschung, weil es von der Bevölkerung nicht eingefordert wird. Und die Männer erkranken daran, die Männer sterben daran, aber niemand geht auf die Barrikaden und niemand redet darüber und niemand macht das zu einem Thema und zu einer Priorität. Und so ging es dann los und dann ist es von Australien irgendwann so ein bisschen um die Welt gegangen und mittlerweile sind wir in 20 Ländern weltweit und wir sammeln, wenn alles gut läuft, dieses Jahr 70 bis 80 Millionen Euro weltweit ein. Also es ist eine Menge Geld, wow, was wir direkt in die Forschung stecken, aber halt auch in die ganzen Aufklärungskampagnen. Und das geht, geht halt von dem Einzelnen, der wie gesagt in der Kneipe mit seinem Schnurrbart steht, bis hin zu großen Marken, die uns unterstützen oder berühmten Schauspielern, Formel-1-Rennfahrern, Fußballern etc., die das vielleicht einfach machen, weil sie die Aktion witzig finden, aber natürlich über ihre Reichweite und über ihre Kanäle viele, viele Männer und auch Frauen über Movember aufklären können und so. Wachsen wir stetig weiter und bekommen immer mehr Zulauf, weil wir aber auch glauben, dass unsere Themen, vor allem dieses Jahr das Thema seelische Gesundheit, halt auch immer relevanter werden, weil wir immer mehr merken, das werdet ihr sicherlich bestätigen, dass man halt diese Krankheiten nicht totschweigen kann. Weil wenn man sie totschweigt und tabuisiert, ändert sich nichts. Genau. Es frisst den Betroffenen auf, ne? Vor allem beim Thema seelische Gesundheit ist es so, dass Männer und Frauen gleich oft von seelischen Gesundheitsproblemen betroffen sind. Aber Männer dreimal so häufig sich das Leben nehmen. Und da merken wir einfach, da ist irgendwie eine ganz große Diskrepanz zwischen dem Auftreten einer seelischen Gesundheitsstörung und dann tatsächlich der Aktion, die daraus erfolgt. Frauen nehmen das Telefon in die Hand, rufen ihre beste Freundin an, sagen, hey, mir geht's nicht gut, ich habe einen Burnout, ich habe eine Depression, ich komme gerade nicht klar mit meinem Leben, können wir darüber reden? Und Männer kapseln sich ab, ziehen sich zurück, versuchen das mit sich selber auszumachen, bringen sich selber in eine ganz komische Situation und leider führt das bei vielen Männern dazu, dass sie sich das Leben nehmen. Und wir reden alleine in Deutschland von 19 Suiziden pro Tag, was Männer betrifft. Also das sind halt immer natürlich Männer, die haben Freunde, die haben Kollegen, die haben Verwandte, die danach sagen, was ist passiert, warum haben wir das denn nicht mitbekommen? Und da wollen wir ganz früh ansetzen und sensibilisieren, tatsächlich jeden, mit dem wir in Kontakt kommen, sei es jetzt in der Kneipe oder auch in einem Podcast dazu zu sensibilisieren, genau hinzugucken, weil es Männern sehr, sehr viel schwerer fällt, nach Hilfe zu fragen, als Hilfe anzubieten. Deswegen, wenn ihr einen Mann in eurem Leben habt, der vielleicht gerade eine schwierige Zeit durchmacht, der sich isoliert, der auf einmal nicht mehr auf Nachrichten antwortet, der euch berichtet, dass er schlecht schläft oder keinen Appetit mehr hat und der also ja nach Hilfe schreit, ohne nach Hilfe zu schreien, dann sprecht das an und sagt, hey, ich mache mir Sorgen, weil es tatsächlich so ein bisschen dieses Stigma gibt. Man redet nicht über Depression, man redet nicht über Suizid. Am Ende bringt sich dieser Mensch vielleicht genau deswegen um. Es ist aber genau das Gegenteil, weil dieser Mensch denkt, dass es niemanden interessiert und weil er keine Hilfe angeboten bekommt, hat er das Gefühl, dass er damit alleine ist. Und da geht es halt darum, einfach dieses Gespräch zu starten in seinem persönlichen Netzwerk.
Wow, also Das Thema seelische Gesundheit ist natürlich auch bei den Frauen natürlich auch ein Thema, auch wenn wir mehr darüber reden. Aber du hast eben einen Punkt angesprochen, dass du gesagt hast, wir sammeln dieses ganze Geld ein und wir stecken das auch in die Forschung und machen etwas zum Thema seelische Gesundheit. Meine erste Frage, was macht ihr denn bei der Forschung? Und meine zweite Frage, redet ihr über die seelische Gesundheit oder gibt es von euch auch Angebote für Männer, konkrete?
Ja, also Movember hat seit der Gründung über 1250 Forschungsprojekte finanziert, vorrangig im Bereich Prostata- und Hodenkrebs, weil wir da angefangen haben und weil wir da auch den größten Bedarf gesehen haben. Also Movember hat damals angefangen, da gab es eigentlich nur die Krankheit Prostatakrebs. Und mittlerweile haben wir durch die vielen Forschungsprojekte einen viel besseren Überblick, welche Unterkrebsarten es gibt. Und wir arbeiten jetzt gerade auch mit Krankenhäusern in Deutschland, aber weltweit zusammen, wo wir tatsächlich Patienten nach ihrer Prostatakrebsbehandlung befragen, um nicht nur herauszufinden, wie lange leben die denn eigentlich, was so der klassische Erfolgsmesser ist, sondern wir befragen sie auch nach der Lebensqualität. Mhm. Weil wir finden, es ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, bevor sich jemand für eine Behandlung entscheidet, nicht nur überlebt er und wie lange hat er zu leben, sondern wie ist die Qualität. Weil es bei dem Thema Prostata halt ganz oft auch um ja, sehr lebenseinschneidende Nebenwirkungen geht. Mhm. Stichwort Impotenz und Inkontinenz, wo ein Mann, der vielleicht mit 50 Jahren erkrankt, danach den Rest seines Lebens ja, nicht mehr die Möglichkeit hat, auf normalen Wege Geschlechtsverkehr zu haben oder zur Toilette zu gehen. Und da ist es natürlich wichtig, auch zu gucken, welche Behandlung hat tatsächlich die wenigsten Nebenwirkungen bei gleichzeitig guter Überlebenschance. Und da investieren wir gerade viel in eine Datenbank und arbeiten auch mit einer Selbsthilfegruppe in Deutschland zusammen, die den Männern tatsächlich dabei hilft, diese Entscheidung zu treffen, sich selber zu informieren, aber halt auch den Ärzten zu helfen und nicht nur zu gucken, wie läuft das in meinem Krankenhaus, sondern auch, was macht ein Krankenhaus in Australien, was macht ein Krankenhaus in Japan und was können wir voneinander lernen, um da besser zu sein.
Wie heißt Thema, die Selbsthilfegruppe in Deutschland? Magst du das sagen?
Die heißen Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe e.V.
Oh, ich habe so ein ganz runder, flotter Name.
Genau. Die haben glaube ich, 250 Selbsthilfegruppen regional. Also die helfen tatsächlich dann auch den Männern jeweils vor Ort. Interessant ist, ganz oft kommen die Männer mit ihren Frauen und auch eher ein bisschen widerwillig, weil die Frau sagt, komm, wir gehen da mal hin, wir gucken uns das mal an. Der Mann so denkt sich, hey, was soll ich denn da? Das sind ja andere Prostatakrebserkrankte, was können die mir denn erzählen?
Ganz ehrlich, Frauen, wir fühlen das. Wir können das ja wirklich verstehen. Es ging uns am Anfang total genauso. Also,
ja, wir wollten nicht in den Stuhlkreis.
Ja, also das, man tut dem Stuhlkreis vielleicht jetzt auch gerade, also ohne den runterreden, so, das hat alles seine Berechtigung, aber man konnte sich das irgendwie nicht vorstellen.
Genau, man hat so Klischees ja, im Kopf, ne?
Das Irre ist ja wahrscheinlich, dass es bei Prostatakrebs ja genauso. Hm. Man ist ja gesund und plötzlich fühlt man was, ne? Also mit der Hand. So. Und das macht einen zum Patienten. Und sich dann wirklich in so eine betroffenen Runde zu setzen, das ist als Frau auch schwer, glaube ich. Mhm. Also und ich habe es vor Augen, dass die Frau dann sagt, lass dir helfen, komm. Nee.
Ist doch nichts.
Da müssen wir natürlich, ja, das sind halt, wie gesagt, dann wieder diese tradierten Rollenbilder, weil Prostatakrebs vor allem Männer ab 45 oder 50 betrifft. Da reden wir jetzt natürlich aktuell von einer Generation, wie zum Beispiel mein Vater, der zum Glück nicht am Prostatakrebs erkrankt ist, aber der trotzdem dann doch so ein bisschen tradierteres Rollenbild hat. Mhm. Und weil du nach dem Thema seelische Gesundheit gefragt hast, da ist es so, dass wir wirklich versuchen, sehr, sehr früh und sehr, sehr unterschwellig zu helfen, indem wir einfach Männern sagen, redet über eure Gefühle, redet über die Sachen, die euch passieren. Und wenn ihr einen Mann in eurem Netzwerk habt, dann achtet da genau drauf, ob der irgendwelche Zeichen zeigt, dass es ihm nicht gut geht. Also wir sind keine Telefonseelsorge. Dafür gibt es eine Telefonseelsorge in Deutschland, die wir auch auf unseren Seiten verlinken. Weil das Wichtige ist, auch diese Telefonseelsorge ist nicht nur dafür da, dem Menschen tatsächlich zu helfen, der eine Krise durchmacht, sondern die hilft euch auch, wenn ihr euch um jemanden Sorgen macht. Mhm. Also die kann euch auch dabei helfen, die Hilfsangebote zu vermitteln, weil es natürlich ganz wichtig ist, wenn man jemanden hat in seinem Leben, der eine schwere Zeit durchmacht, dann auch Hilfe anzubieten. Aber man ist ja selber kein ausgebildeter Therapeut und diese Aufgabe ist natürlich auch viel zu groß, als dass man sie als in Anführungsstrichen Amateur lösen kann. Aber das ist halt wichtig, diese Verbindung herzustellen. Wir haben aber dieses Jahr auch das erste Mal ein Projekt, was wir unterstützen wollen dieses Jahr in Deutschland über die nächsten 2 Jahre, wo wir mit einer Bevölkerungsgruppe zusammenarbeiten wollen, von der wir wissen, dass sie besonders oft von seelischen Gesundheitsproblemen betroffen ist. Und zwar sind das Ersthelfer mit Fokus auf Rettungssanitäter, die durch ihre Arbeit natürlich oft mit sehr traumatischen Erlebnissen zu kämpfen haben, die aber auch durch die Arbeitsweise, Stichwort Schichtdienst, oft zu kämpfen haben. Und das Tolle an diesem Projekt, finde ich, ist, dass wir uns nicht nur an die tatsächlich Berufstätigen in diesem Bereich wenden, sondern auch an deren Familien und Angehörige. Und da sind wir gerade auf der Suche nach Projekten, die wir entweder unterstützen wollen oder haben auch die Möglichkeit, wenn jetzt jemand sagt, das finde ich interessant, darauf möchte ich mich gerne bewerben. Und so stelle ich mir das Projekt vor, was ich damit auf die Beine stellen will. Da hat Movember jetzt gerade auf einer Unterseite diese Ausschreibung. Wer mehr dazu wissen will und wer sagt, das finde ich interessant, kann sich direkt an mich wenden, an michael@movember.com, und dann kann ich die Verbindung herstellen. Und da sind tatsächlich über 300.000 Euro über 2 Jahre, die wir dann ausgeschrieben haben, weil wir tatsächlich identifiziert haben, dass das eine der Bevölkerungsgruppen ist, um die wir uns kümmern müssen. Und in anderen Ländern, wo wir schon ein bisschen etablierter sind, haben wir schon verschiedene Communities, mit denen wir zusammenarbeiten. Das sind alleinstehende Männer, die vielleicht ihren Partner verloren haben. Das sind Menschen, Männer in einer sozioökonomischen Gruppe, die besonders von seelischen Gesundheitsproblemen oder Suizid betroffen ist. Und das versuchen wir dahin zu gehen, wo Männer uns brauchen, aber dann auch immer abzuleiten und zu schauen, was können wir von diesen besonders gefährdeten Gruppen lernen für die Allgemeinbevölkerung. Wie können wir sozusagen die Botschaften so runterbrechen, dass das idealerweise jedem Mann dabei helfen kann, seelische Gesundheit aktiv zu werden.
In meiner Traumvorstellung wird der Podcast jetzt, also den wir gerade aufnehmen, einfach so beiläufig am Adventskaffee und Kuchen den Männern vorgespielt und präsentiert, weil wir natürlich auch viel mit Paaren zu tun haben im Rahmen der Brustkrebsvorsorge und auch die Erkrankungen der eigenen Ehefrau oder der Partnerin ja auch ein traumatisches Erlebnis bei den Männern hervorruft. Und manchmal hören wir das, dass der Partner dann daneben steht, also die Frau erzählt, wie sie in der Regel eine Erkrankung nicht unbedingt überwunden hat, aber gelernt hat, trotz Krebs ein lebenswertes Leben zu fühlen. Und ich finde, das wird auch viel so glorifiziert oft, ne? Dass man so als Amazone heraustritt aus der Erkrankung und gestärkt ist. Und der Mann steht dann immer so ganz leise daneben und sagt dann so, ja, es geht immer um die erkrankte Frau, aber nach uns Männern fragt eigentlich keiner. Mhm. Und das, da wird mein Herz immer ganz trocken. Und ich bin da ganz ehrlich, ich fühle mich da auch hilflos. Mhm. Ich weiß, dass es auch ein Paarthema ist, aber ich möchte doch einfach die Frauen hier nochmal ermuntern, dass sie sich in diesen Fällen eigentlich auch über Movember helfen lassen können, also im Namen ihrer Männer vielleicht auch die Männer mal an die Hand nehmen oder ihnen zumindest sagen, dass es da doch eine Anlaufstelle gibt, wo auch solche, das ist ein Männerthema, auch Trauer ist ein Männerthema, ne?
Und total.
Ich finde das eigentlich sehr wichtig, dass wir uns da auch als Organisation oder als engagierte Präventionsarbeit, wie sagt man, also, was sind wir eigentlich? Krebsaktivisten, kann man das so sagen? Klingt das so brutal? Was sind wir? Vielleicht einfach Leute, die eine gute Absicht haben, indem sie Tabuthemen brechen, uns da auch sozusagen miteinander vernetzen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn da der ein oder andere Mann von profitiert. Wir blenden natürlich alle E-Mail-Adressen, alle Organisationen, über die wir gerade sprechen, nochmal in unsere Infobox ein, sodass ihr da auch einen leichteren Zugang habt und Michael auch entsprechend kontaktieren könnt.
Ja, ich musste eben auch schlucken, als du sagtest, es ist michael@movember. Doch nicht so, das kann doch nicht sein, dass der einzige Michael ist in dem ganzen Unternehmen. Ist das wirklich deine E-Mail-Adresse?
Das ist wirklich meine E-Mail-Adresse. Ich muss aber lange für kämpfen. Als ich angefangen habe bei Movember, gab es noch einen anderen Michael. Und dann habe ich mich halt damit abgefunden, dass es Vorname.Nachname ist, was natürlich vor allem, weil ich ja in England lebe und auch mich zum Beispiel im Movember auch in anderen Ländern kümmern, wo halt mein Nachname Fischer nicht mit SCH, sondern nur mit SH oder mit 5 Cs geschrieben wird. Und dann habe ich irgendwann mal durch Zufall mal unseren IT-Fachmann gefragt, sag mal, ist die E-Mail-Adresse eigentlich immer noch belegt? Also, nee, die ist frei. Dann habe ich sofort zugegriffen und mache jetzt rege Gebrauch davon. Und muss aber sagen, toi, 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 dass das bis jetzt auch noch nicht, mir noch nicht auf die Füße gefallen ist, weil ich aber auch glaube, ja, wenn man offen in die Welt rausgeht und auch den Leuten Gespräche anbietet, also ich kümmere mich theoretisch irgendwie zehntausende Movember-Unterstützer in ganz Europa. Wir schicken E-Mails raus an die auch immer mit der Frage, wenn es irgendwas gibt, melde dich bitte bei uns, hier ist meine Telefonnummer, hier ist meine E-Mail-Adresse. Und bis jetzt ist mir das noch nicht auf die Füße gefallen. Ich glaube, davon lebt auch so ein bisschen unsere Kampagne, dass wir sehr nahbar sind.
Toll.
Und dass wir uns Zeit nehmen für unsere Community und dass ich vorgestern jemanden am Telefon hatte, dessen Opa irgendwie spenden wollte, aber kein Online-Banking machen kann und auch keine Kreditkarte hat. Und da habe ich irgendwie mit dem Enkel versucht herauszufinden, wie der Opa das trotzdem unterstützen kann. Und das ist einfach wichtig, weil ich glaube, diese Bodenständigkeit und diese Nahbarkeit hilft uns. Und wir sind eine kleine Organisation. Wir sind im Vergleich zu großen Charity-Organisationen, die auch weltweit tätig sind, Greenpeace oder WWF oder andere tolle Organisationen, sind wir winzig. Aber in dem Bereich, wo wir aktiv sind, vor allem was das Thema seelische Gesundheit, aber auch diese Männerkrebsarten angeht, haben wir tatsächlich eine wichtige Rolle zu spielen. Mhm. Was aber nicht daran liegt, dass wir das besonders schlau machen, sondern weil wir da riesengroße Tabus und Stigmatas runterbrechen und einfach dahin gehen, wo es weh tut und einfach sagen, Männer, ihr müsst was machen, weil Männer sterben in jedem Land der Welt früher als Frauen. Mhm. Und wir wollen daran was ändern, weil mir ist es wichtig, dass mein Vater möglichst lange lebt. Mir ist es wichtig, dass mein kleiner Bruder, wenn er tatsächlich mal an einer Krankheit erkrankt und sei es eine seelische Gesundheitsstörung, dass er weiß, ich bin für ihn da und dass er ein Netzwerk hat, was sich um ihn kümmert. Und wir können die Augen verschließen und uns um andere Themen kümmern oder wir können das einfach adressieren, weil wir auch das Gefühl haben, da muss man was machen, weil ja, Männer so unfassbar schlecht darin sind, sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Und
naja,
ihr habt das gerade selber angesprochen, es gibt immer andere Krankheiten. Natürlich kann man sich auch um ganz andere Themen kümmern und es sterben durchschnittlich natürlich auch viele, viele Männer an anderen Krebserkrankungen. Das Schöne bei den zwei Krebserkrankungen, um die wir uns kümmern, ist tatsächlich, Prostatakrebs kann man sehr gut durch Früherkennung diagnostizieren und die Überlebenswahrscheinlichkeit bei früh erkannten Prostatakrebs ist signifikant höher, als wenn man es zu spät erkennt. Das heißt, durch eine regelmäßige Vorsorge, die auch ein Blut- oder ein Urintest sein kann, kann man das sehr gut unter Kontrolle behalten. Und beim Thema Hodenkrebs kann man sich tatsächlich wie beim Brustkrebs auch selber abtasten. Das heißt, man muss gar nicht zum Arzt gehen, sondern man macht einfach das, was man eh jeden Morgen unter der Dusche macht, nur ein bisschen gründlicher. Und da kann man tatsächlich wahnsinnig, wahnsinnig viel bewegen und das macht einen riesen Unterschied.
Super. Ich bin so begeistert, dass du auch das Thema Angehörige ansprichst. Und ich würde mir wünschen, dass unsere Hörerschaft eigentlich eine große Gruppe von vielen Angehörigen sind, die direkt nach diesem Podcast zu ihren Männern rennen und sagen, so, und jetzt mal abtasten. Und übrigens, ja, ich will dich auch einfach mal in den Arm nehmen. Und also ich hoffe, dass es ganz eine große Sache ins Rollen bringt, das Ganze. Und,
da bin ich mir ganz sicher.
Und wie er da so eine Hand die andere wäscht. Also ich finde es schön, zum einen, dass wir sagen, okay, die Männer, aber ja auch die Angehörigen. Ne?
Ich stelle mir gerade so die Normalität in deutschen Badezimmern vor. Er kommt ins Bad und sagt, Schatz, was machst du denn da? Und dann sagt sie, ach, du, ich taste mir die Brüste ab, wieso? Sagt er nicht, frag ja nur, weil, ja, dann würde ich mal schnell bei mir selber auch mal. Ne? Also das ist einfach wie Zähneputzen in so eine Routine geht, weil man muss es ja fairerweise sagen, wir zumindest empfinden das so, vielleicht geht es euch ja auch so und vielleicht hilft das ja auch die Hemmschwelle bei Männern so ein bisschen zu lösen. Bei dieser Abtastsituation geht es ja niemals darum, Krebs zu finden, sondern es geht immer darum, Veränderungen zu finden, damit
genau.
Man Beschwerden besser mitteilen kann. Also es geht unterm Strich eigentlich um die Kommunikation, weil viele sagen, ah, ich taste mich nicht ab, nachher finde ich noch was oder so, oh nee, komm, lass lieber nicht. Und ich sage immer, ja, aber du suchst ja keinen Krebs. Du suchst und tastest deinen Körper ab, um zu erkennen, ob alles an Ort und Stelle ist. Und sollte mal irgendwas nicht so sein, dann kannst du genau sagen, du, vor 4 Wochen habe ich, das kann erst seit 4 Wochen gewesen sein, weil da hatte ich noch keinen Tastbefund, jetzt tut mir das hier weh oder hier ist eine Schwellung oder da kommt vielleicht ein Wundsekret raus, also wie auch immer die Veränderungen sich dann abbilden. Und das ist nochmal so eine Message vielleicht an alle Männer und Frauen, dass es in so eine Daily-Routine geht, wie Zähneputzen. Ja, da sprichst du ja auch nicht, was du dir mit der Zahnseide da rausholst. Mach es einfach und das ist okay. Ne? Ich wünsche mir, dass wir soweit sind. Wie, also ich muss jetzt einfach mal die Gunst der Stunde nutzen, dass wir uns da so offen drüber unterhalten können. Ich würde gerne von dir wissen, Hodenkrebs, das leuchtet mir ein. Ja, also durch eine Abtastuntersuchung stelle ich ja vielleicht Veränderungen fest. Wie ist das bei der Prostata? Wie entdeckt man Prostatakrebs? Also ich weiß es wirklich nicht.
Weißt du denn, wo die Prostata liegt?
Also ich habe keine. Aber würdest du mir jetzt so ein Bio-Schaubild von so einem Querschnitt eines Mannes, ich würde sie schon lokalisieren können, ja. Also man erreicht sie durch den Anus.
Unter anderem, ja. Es gibt mehrere Wege zum Ziel, aber das ist tatsächlich der im Rahmen einer Tastuntersuchung vom Urologen meistens durchgeführt wird. Ich habe mal mit einer Kollegin, die relativ neu beim Movember war, ein lustiges Gespräch geführt, weil die auch dann im Rahmen ihrer Arbeit dann mal erfahren hat, wie man denn diese Prostata untersucht. Und sie hat mich mit großen Augen angeguckt und meinte, also ich dachte, das kann man irgendwie so von der Seite irgendwie durch die Bauchdecke abtasten.
Du, also ganz naiverweise, also ich muss ja mal eine Lanze brechen für deine Kollegen. Ich hätte jetzt gesagt, du sagst sowas wie, ja, brennen beim Urinieren oder vielleicht ist es da unter dem Hodensack ein bisschen geschwollen oder es gibt einen Druckschmerz. Breche ich die Lanze für deine Kollegen, ehrlich gesagt.
Nee, das ist tatsächlich, also die Prostata ist sehr tief im Körper gelegen. Also wenn man sich die Blase vorstellt, wo der Urin drin ist, dann führt von der Blase ja der Harnleiter in den Penis und dann raus. Und da, wo der Harnleiter zwischen Blase und Penis ist und da noch ein bisschen so ein bisschen geäst auf den Hoden kommt, da liegt die Prostata. Was auch der Grund dafür ist, dass die Prostata Krebsbehandlung und OP oft mit Nebenwirkungen, was Inkontinenz und Impotenz betrifft, verbunden ist, weil das tatsächlich ein sehr, sehr fragiler Punkt beim Mann ist und zum Beispiel die Nerven, die für die Geschlechtsfunktion und auch das Urinieren zuständig sind, praktisch an der Prostata und teilweise durch die Prostata durchlaufen. Da gibt es glücklicherweise sehr gute medizinische Fortschritte, was auch OPs und Chirurgie angeht, wo man also mit sehr, sehr filigranen Instrumenten diesen Bereich operieren kann. Aber die Prostata selber, wenn jetzt ein Urologe zuhört und die Hände über den Kopf zusammenschlägt, dann bitte in die Kommentare schreiben. Die Prostata selber hat kein Nervengewebe, was klassisch mit Schmerzen reagiert. Und deswegen ist halt dieser Prostatakrebs so heimtückisch, weil viele Männer erst Symptome haben oder Komplikationen, Schmerzen fühlen, wenn der gestreut hat. Ich kenne die Geschichte von einem Patienten, der gesagt hat, er hat irgendwann Rückenschmerzen entwickelt und hat Ewigkeiten gebraucht, bis er mal einen Arzt gefunden hat, der ihm gesagt hat, ja, das ist Prostatakrebs, der in die Knochen im Rücken gestreut hat. Mhm. Weil dieser Prostata liegt, die Prostata liegt halt sehr zentral im Körper. Das ist halt wie die meisten Organe im Körper. Wenn da irgendwas kaputt ist, dann hat man nicht direkt akut Schmerzen. Und deswegen wächst der Prostatakrebs dort und erst wenn er streut, übers Lymphsystem in andere Organe oder in die Knochen geht, dann hat man die Beschwerden. Deswegen ist diese Früherkennung so wichtig. Da gibt es einen nicht unumstrittenen Wert, den sogenannten PSA-Wert. Das ist das prostataspezifische Antigen. Mhm. Das ist also ein Marker im Blut, der einen gewissen Wert hat, der fluktuiert. Also wenn man zum Beispiel mit dem Fahrrad zum Urologen fährt oder an dem Morgen auch noch Sex hatte, dann kann dieser PSA-Wert erhöht sein. Der PSA-Wert an sich gibt aber keine Aussage. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie beim Reifendruck beim Auto. Wenn man jetzt ein neues Auto hat, muss man ab und zu mal gucken, ist es jetzt 2,5, 2,5 Bar, 2,7, Sommerreifen, Winterreifen etc. Und wenn man diesen Reifendruck regelmäßig misst vor langen Fahrten oder einmal im Jahr, je nachdem, dann merkt man ja, okay, wie verändert sich dieser Wert. Und wenn der immer ungefähr bei dem gleichen Wert ist oder nur ein bisschen schwankt, dann ist das okay. Aber bei Männern, die tatsächlich sehr, sehr schweren Prostatakrebs haben, ist der Wert nicht, springt der nicht von 2 auf 4, sondern der ist dann von 2 auf 200 oder auf 250 oder noch höher. Deswegen ist es wichtig, diesen Wert regelmäßig zu messen. Und wenn der Wert immer um dieselbe Zahl schwankt, dann ist das okay. Und wenn er sich aber stark verändert, also vor allem stark steigt, dann ist das ein Grund für den Urologen zu sagen, okay, das gucken wir uns mal genauer an, über eine Tastenuntersuchung oder über eine Biopsie, die natürlich nicht angenehm ist, weil sie, wie gesagt, durch den Anus funktioniert. Aber dann hat man wenigstens die Gewissheit, okay, ist es Krebs oder nicht. Und es gibt viele Erkrankungen, eine vergrößerte Prostata, die bei den meisten Männern mit steigendem Alter auftritt, die zum Beispiel mit Problemen beim Wasserlassen einhergeht. Wir kennen alle das Bild vom alten Mann, der nachts dreimal auf Toilette muss oder der ganz lange, ich habe das leider sehr oft, weil ich früher viel beim Fußball war, ganz oft so Männer gesehen, die dann wirklich minutenlang vor dem Pissoir stehen und dahinter wird die Schlange immer länger, weil einfach die Prostata sich mit dem Alter verändert und vergrößert und dadurch halt auf diese Harnröhre drückt und dadurch wird es schwerer, Wasser zu lassen. Aber das Einfachste und das Beste ist wirklich regelmäßig zur Vorsorge zu gehen, um diesen Wert zu kontrollieren, einfach weil diese Krankheit so oft vorkommt und weil es keine direkten Zeichen oder
weißt du, wie so eine Vorsorge aussieht? Also bei Brustkrebs ist es alles deklariert. Ist man da in der Männergesundheit auch so weit, dass man sagt, ab dem und dem Alter zahlt das die Krankenkasse? Gibt es das bei Männern oder kennst du dich da aus?
Es ist nicht so einfach, weil das teilweise von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich ist. Allgemein ist es so, dass ab 50 für diese Vorsorge bezahlt wird. Mittlerweile ist dieser Wert aber auf 45 auch runterkorrigiert. Und wie bei allen Vorsorgeuntersuchungen gibt es natürlich Lücken und Schlupflöcher. Da kann am besten der Allgemeinarzt helfen, wenn man nämlich tatsächlich Symptome hat. Mhm. Dann ist es ja keine Vorsorge mehr, sondern es ist ja ein
Verdacht.
Eine Verdachtsuntersuchung. Deswegen ist es umso wichtiger für Männer, idealerweise einen Hausarzt zu haben, der einem auch dabei helfen kann, dann die Überweisung natürlich zu erhalten. Und ganz wichtig ist es vor allem auch in der Familie, das abzuklären und zu besprechen, weil wir wissen, dass Männer mit Prostatakrebsfällen in der Familie, aber Achtung, auch mit Brustkrebsfällen in der Familie, ein erhöhtes Risiko haben und umgekehrt. Also auch wenn ihr als Frauen wisst, dass es in eurer Familie Prostatakrebs gibt, dann habt ihr ein erhöhtes Brustkrebsrisiko. Das ist noch eine relativ frühe Erkenntnis und ich kann euch auch nicht sagen, wie viel Prozent höher die Wahrscheinlichkeit ist, jeweils daran zu erkranken, aber wir wissen, dass es gewisse Abhängigkeiten bzw. Zusammenhänge gibt zwischen den beiden. Und deswegen ist unsere Botschaft, Männer, junge Männer, tastet euch regelmäßig die Hoden ab und Männer ab 50 geht regelmäßig zur Vorsorge, wenn ihr schwarze Hautfarbe habt oder Krebsfälle in der Familie, dann solltet ihr auch schon ab 45 gehen. Ich weiß aber, dass einzelne Krankenkassen das auch schon früher ab 40 oder sogar ab 35 finanzieren bzw. bezahlen. Am Ende des Tages sind das aber 50, 60 Euro, die ihr für eine Untersuchung einmal im Jahr bezahlt. Ich glaube, da gibt es sicherlich schönere Dinge, um sein Geld auszugeben, aber es ist eine Investition in die Gesundheit selber. Und wie das abläuft, ich habe das selber mal in Anführungsstrichen aus Spaß gemacht, weil mir das auch wichtig war, wenn ich Leuten das empfehle, dass ich weiß, wie das abläuft. Und man geht zum Urologen, dann gibt es ein kurzes Vorgespräch, wo auch abgefragt wird, gibt es irgendwelche Beschwerden. Und dann tastet der Urologe auch die Hoden immer mit ab, jedenfalls bei jungen Männern. Hodenkrebs ist tatsächlich junge Männer, aber auch Männer mit Ende 40 können das bekommen. Dann gibt es manchmal auch noch eine Ultraschalluntersuchung, wo man die Blase untersucht, um zu gucken, ob die sich normal entleert. Weil das kann auch wiederum ein Zeichen für andere Krankheiten sein. Und dann macht man sich, wenn man nicht eh schon ist, untenrum frei, legt sich auf eine Liege, rollt sich auf die Seite, zieht die Beine an, atmet einmal tief ein und dann steckt einem der Arzt mal für 1-2 Sekunden den Finger in den Po, tastet das kurz ab und dann war es das auch. Also es ist nicht die angenehmste Untersuchung auf der Welt, aber wenn man das einmal gemacht hat, ist es auch, ist man sozusagen einmal ins kalte Wasser gesprungen und dann ist es auch gar nicht mal so schlimm, das nochmal zu machen, vor allem, wenn man halt weiß, dass man eventuell vorbelastet ist und dass man da vielleicht ein bisschen genauer drauf achten sollte.
Und ich möchte einmal kurz sagen, ne? Liebe Männer, es ist nur der Finger. Frag mal, was beim Gynäkologen aussieht.
Ja, unsere Zeit ist leider, muss leider jetzt mit der Zeitkeule hier schwenken.
Ja, leider.
Aber ich finde es zum Abschluss auch so schön, dass du nochmal die Verbindung geschaffen hast zwischen dem Prostatakrebs und dem Brustkrebs und dass wir einfach vielleicht alle aufeinander ein bisschen mehr achten und achtsamer mit unseren Körpern umgehen und ich finde es ein tolles Movement, was ihr da habt. Und wir schreiben das natürlich alles unten drunter, wie man dich findet. Obwohl jetzt weiß ja jeder, kennt ja jeder deine E-Mail-Adresse. Aber es wird es auch nochmal schriftlich dann unten drunter geben. Und wer weiß, was aus der Verbindung zwischen Movember und zwei Frauen, zwei Brüste da vielleicht nochmal erwachsen kann.
Genau. Und euer Credo ist ja, den finde ich den Slogan, ich liebe ihn ein bisschen.
Ja.
Grow a Mo, save a Bro. Ich finde es niedlich. Ihr habt doch auch was für Frauen, ne? Darf ich da noch einmal kurz?
Genau, wir wollen auch, dass die Frauen sich für den Movember und für die Männergesundheit einsetzen. Die okay. Frauen können sich ja leider keinen Schnurrbart wachsen lassen, aber es gibt auch die Möglichkeit, sportlich aktiv zu werden im Movember. Und unser Ziel ist es, dass sich jeder, der das machen möchte, 60 Kilometer im November entweder laufend oder gehend bewegt. Vor allem jetzt gerade, wo alle im Homeoffice arbeiten, ist das natürlich ein wichtiges Thema, um auch mal ein bisschen den inneren Schweinehund zu überwinden. Und 60 Kilometer deswegen, weil sich pro Stunde weltweit 60 Männer das Leben nehmen. Also da wollen wir auch ein bisschen Aufmerksamkeit für dieses Thema schaffen. Man kann sich auf movember.com ein Profil einrichten, kann das mit seinem Fitness-Tracker oder seiner Tracking-App verbinden und dann idealerweise über den Monat sich 60 Kilometer bewegen, um auch so ein bisschen eine Motivation zu haben, rauszugehen an die frische Luft, weil wir wissen tatsächlich, Männer, Frauen, Kinder, alle profitieren davon, sich zu bewegen, rauszugehen an die frische Luft, Stichwort Vitamin D, und so ein bisschen den Kreislauf in Schwung zu bringen. Und genau, das ist unsere Mission für die Frauen. Aber am allerwichtigsten ist es natürlich, dass ihr da rausgeht, mit den Männern in eurem Leben sprecht, die auf ihre Gesundheit Risiken aufmerksam macht und ihnen vor allem virtuell oder persönlich sagt, dass sie euch wichtig sind, sie in den Arm nehmen und sagen, hey, kümmert euch um eure Gesundheit, weil wir wollen, dass ihr möglichst lange in unserem Leben seid.
Ein schönes Schlusswort. Michael, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns gewesen bist. Ich habe viel gelernt in diesem Podcast. Ich finde, man müsste viel mehr die Gelegenheit nutzen und auch so offen mal darüber sprechen. Danke, dass wir damit dir einen großen Schritt in Richtung meiner Gesundheit gemacht haben. Ich hoffe, du kommst nochmal wieder. Ich glaube, wir hätten nochmal so eine Folge besprechen können. Vielen Dank. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke schön. Tschüss.
Danke euch. Ciao, ciao.